ARD Sounds.
Auf die Liebe habe ich keine Lust mehr. Natürlich nur schriftstellerisch betrachtet, weil die Liebe meiner Ansicht nach trotzdem das ist, was alles am Leben hält. Das ist das Grundprinzip des Lebens. Aber ich möchte keine Liebesromane mehr schreiben, in denen vielleicht auch so die klassischen Rollenklischees verhärtet werden. Und ich glaube, das passiert halt einfach sehr schnell, wenn man Liebes schreibt. Da widme ich mich dann lieber den Kriminalgeschichten mit genauso interessanten Charakteren.
Aus dem Leben, der SR3-Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Heute mit der saarländischen Autorin und Übersetzerin Angelika Lauriel. Wir unterhalten uns über ihren neuen Genusskrimi, die tote Winzerin, und klar auch über ihren Alltag als Schriftstellerin und Übersetzerin. Und darauf freue ich mich sehr. Hallo, schön, dass Sie mein Gast sind.
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Gerne. Sie haben schon mehrere Krimis geschrieben. Wie sind Sie jetzt aber auf die Idee gekommen, einen Genusskrimi zu schreiben?
Ja, der Genusskrimi hat sich ergeben tatsächlich in einem Urlaub. Ich war mit meinem Mann am Ende der Corona-Zeit in Italien, im Veltlin, also im nördlichen Italien. Und da waren wir in einem Winzerdorf unterwegs und ich habe da so einen kleinen weißen Hund gesehen. Mhm. Das ist quasi die Ideengeberin für den Krimi gewesen. Also wenn es eine Hündin war, in meinem Buch ist es eine Hündin. Und mir fiel halt auf, dass dieser Hund so super weiße Pfötchen hat, überhaupt nicht schmutzig ist. Und er ist aber ganz alleine durch diesen Ort gelaufen.
Also kein Streuner.
Kein Streuner, genau. Das waren auch die Worte, die ich dann zu meinem Mann sagte. Später, als wir in einer Gaststätte in den Weinbergen im Freien auf einer Terrasse gesessen und gegessen haben, sagte ich zu ihm, du, so ein kleiner Hund, das ist doch kein Streuner. Bestimmt liegt das Herrchen oder Frauchen tot zu Hause. Und dann hat er mich ziemlich komisch angeguckt. Aber es war ja klar, da ich Autorin bin, kennt er sowas. Die Ideen kommen von irgendwoher angeflogen. Und dieser kleine weiße Hund und die Region, die Umgebung und auch die Tatsache, dass wir Italien gut kennen und auch die Sprache sprechen, das alles hat dann dazu geführt, dass die Idee geboren wurde, einen Krimi oder eine Krimireihe zu entwickeln, die in Italien spielt, am liebsten dann immer an anderen Schauplätzen, in denen es dann um das, ja, La Dolce Vita, das gute Essen, Trinken und Genussthemen geht.
Sie haben schon gesagt, es ist eine Reihe draus geworden oder soll draus werden. Band 1 ist gerade druckfrisch am 1. März erschienen. Mhm. Band 2 ist schon fertig, erscheint im Juli und der dritte Band dann im Frühjahr 27. Für Sie ist es ein Herzensprojekt. Warum?
Weil ich da mehrere Dinge miteinander verknüpfen kann. Zum einen das Schreiben an sich, was halt ein inneres Bedürfnis auch ist, wie bei allen, die innerlich SchriftstellerInnen sind. Zum anderen mein Lieblingsland Italien. Das ist auch so ein bisschen meine Seelenheimat. Wir haben auch mal ein Jahr in Italien gelebt, in der Toskana. Und zum dritten ist mittlerweile auch das Genre Krimi mein Lieblingsgenre. Allerdings nicht die ganz harte Version. Also es geht bei mir ohne allzu anschauliche Beschreibungen zu.
Lange Zeit haben Sie auch viele Liebesromane geschrieben. Mhm. Hatten Sie jetzt genug von der Liebe oder wie kommt es, dass der Krimi jetzt übernommen hat?
Genau, ich wurde schon mal danach gefragt und da habe ich gesagt, auf die Liebe habe ich keine Lust mehr. Natürlich nur schriftstellerisch betrachtet, weil die Liebe meiner Ansicht nach trotzdem das ist, was alles am Leben hält. Das ist das Grundprinzip des Lebens. Aber ich möchte keine Liebesromane mehr schreiben, in denen vielleicht auch so die klassischen Rollenklischees verhärtet werden. Und ich glaube, das passiert halt einfach sehr schnell, wenn man Liebes schreibt. Da widme ich mich dann lieber den Kriminalgeschichten mit genauso interessanten Charakteren.
Und jetzt eben auch ein bisschen mit Genuss. Sind Sie auch ein Genussmensch?
Ja, ich weiß gutes Essen sehr zu schätzen. Ich koche auch selber sehr gut, wenn auch nicht so gerne, weil es ja auch Pflicht ist als, ja, als Mutter, ich bin ja Mutter von 3 Jungs, als Familienfrau ist es ja Pflicht und nicht Kür. Deswegen,
also aber oft am besten,
wenn ja, die, also mit, die Mama kocht. Mit Erfahrung, ja, mit Routine auch. Natürlich, es geht mir leicht von der Hand und ich weiß, wie man Rezepte erweitern oder abwandeln kann. Das funktioniert alles und mein Mann und ich, wir essen beide sehr, sehr gerne, sehr gut und er kocht auch gerne und so hat sich das dann ergeben.
Mira Bel Gusto und die tote Winzerin ist der erste Band von ja 3 Bänden ihrer neuen Krimireihe, ohne zu viel zu verraten. Um was geht's?
Mira Bel Gusto ist Saarländerin und sie ist Reisejournalistin, stammt aus einer recht wohlhabenden Familie aus der Porzellanbranche und sie reist für ein Magazin, ein Printmagazin, aber auch für den Rundfunk und das Fernsehen, um schöne Regionen ausfindig zu machen, um über Lebensmittel zu berichten, über die Gegend, das Land und die Leute. Und in dem ersten Band stößt sie zum ersten Mal auf eine Leiche, ganz unverhofft. Und das lässt ihr keine Ruhe mehr. Und dann fängt sie das Ermitteln an.
Hat sie das so schon immer ein bisschen in sich gehabt, ja, selbst zu ermitteln? Oder ist das, nee, das ist per Zufall wirklich?
Kommt wirklich beim ersten Mal durch Zufall. Und wie es dann genretypisch natürlich auch ist, wird sie in den weiteren Bänden dann auch das Ermitteln nicht lassen können.
Sie schreiben immer gerne so, haben Sie gesagt, dass Sie die Lebenswelt Ihrer Figuren kennen. Lag es da nahe, dass Ihre Hauptfigur eine waschechte Saarländerin ist?
Ja, eines Teils deswegen, aber andererseits auch, weil ich dem Saarland gerne quasi was zurückgeben möchte. Ich bin Saarländerin selber und ich weiß, dass die Saarländer es lieben, Bücher zu lesen über das Saarland oder mit saarländischen Protagonisten. Also das hat schon mit eine Rolle gespielt, dass ich beschlossen habe, ich bleibe bei meiner Protagonistin auch im Saarland.
Wie ist es dann beim Verlag? Sind die da offen, wenn sie ja mit einer Hauptfigur um die Ecke kommen, die Saarländerin ist?
Oder? Ja. Es ist beim Krimi ja sowieso gerne mal so, dass die Regio-Krimis sehr beliebt sind, wobei das hier ja kein klassischer Regio-Krimi ist, weil ich es von Anfang an auch kommuniziert habe, dass ich nach Italien gehe und unterschiedliche Orte auch mit der Protagonistin gemeinsam beschreibe. Und die Idee, dass diese Themen verwoben werden, die ist sehr gut angekommen. Und ob das jetzt eine Saarländerin ist oder aus einem anderen Bundesland, ist dann ja gar nicht so entscheidend für den Verlag.
Sie haben es gesagt, die Region spielt eine große Rolle. Der erste spielt in der Lombardei, Band 2 und 3. Wo geht's dahin?
Der zweite Band spielt in Apulien, hauptsächlich in Monopoli, eine Stadt direkt am Meer. Und der dritte Band wird dann in die Toskana gehen. Das ist sozusagen meine Seelenheimat. Wir sind auch nach wie vor oft und gerne dort.
Sie haben schon gesagt, Sie haben da eine Zeit lang gelebt. Da unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver drüber. Wie war das aber für Sie, dass Sie jetzt quasi gleich die Zusage für Band 2 und 3 bekommen haben, bevor Ihr erster Krimi erschienen ist? Was bedeutet Ihnen das auch?
Ja, das ist für mich was ganz Besonderes und Großartiges, weil das heute nicht mehr so üblich ist. Als ich angefangen habe zu schreiben, 2006 und verlegt wurde ab 2010, da gab es das noch deutlich öfter als heute. Die Verlage sind zurückhaltender geworden. Es werden auch viel, viel, viel mehr Bücher veröffentlicht. Und deswegen war es für mich ein besonders schönes Zeichen auch der Lektorin, die das ganze Programm betreut, dass sie bereits, bevor ich den ersten Band wirklich endgültig abgegeben habe, dann sagte, wir machen Band 2 und 3 auch und dann gucken wir, wie es weitergeht.
Ist das was, was Sicherheit gibt oder eher zusätzlich Druck aufbaut?
Da ich wirklich schon lange dabei bin und sehr viele Bücher geschrieben habe, ist es für mich was, was Sicherheit gibt. Und Druck, nein.
Sie selbst kennen Italien gut, haben Sie uns schon erzählt. Sie haben ein Jahr lang mit Ihrem Mann in der Toskana gelebt. Wie kommt's? Was haben Sie da gemacht und wo haben Sie da gelebt?
Das war in der Region Massa Carrara. Carrara ist bekannt durch die Marmorsteinbrüche. Massa ist direkt neben Carrara. Die Städte gingen quasi ineinander über. Und wir waren in Marina di Carrara, also direkt am Meer. In der Ortschaft unterhalb der Stadt, direkt am Meer. Toll. Und traumhaft. Und mein Mann war beruflich da für ein ganzes Jahr. Und ich war zu der Zeit noch an der Uni, weil ich in einem Promotionsstudiengang war. Also ich war auch Lehrbeauftragte und konnte das alles pausieren und dann für 8 Monate ebenfalls mit in die Toskana gehen. Mhm. Und es war traumhaft. Wir haben die Sprache gelernt. Mein Mann hatte eine Privatlehrerin quasi. Ich habe vorher schon angefangen an der Uni als Autodidaktin die Sprache zu erlernen. Ich hatte ja eine Sprachlernroutine sozusagen und konnte dann mit ihm zusammen weiterhin in den Sprachunterricht gehen. Deshalb sprechen wir auch beide Italienisch ziemlich gut.
Sie haben in Saarbrücken Übersetzen und Dolmetschen für Englisch und Französisch studiert. Da plaudern wir später noch ein bisschen drüber. Und daher fiel es dann leicht, Italienisch wahrscheinlich zu lernen. Ja. Kommt aus der Zeit auch, ja in der Zeit in der Toskana, Ihre Liebe zu Italien und der Toskana?
Aber nicht nur. Ich hatte auch einen Patenonkel, der Italiener war, der tatsächlich auch in derselben Region aufgewachsen ist. Obwohl er Sarde war, aber er ist bei Verwandten dort aufgewachsen. Und dann war ich als 16-Jährige zum ersten Mal mit der Familie auch in dieser Region. Und dann sind wir halt zurückgekehrt 1996, 97, bevor wir Kinder bekommen haben in dem Jahr.
Was verbinden Sie neben dem Genuss und der Zeit in der Toskana mit Italien?
Das Licht. Das Licht ist für mich immer sehr besonders. Und in der Toskana ist für mich auch das Außergewöhnliche, das ist mir auch wirklich damals schon so ins Herz reingegangen, dass man auf der einen Seite das Meer hat und auf der anderen Seite die Berge. Das ist traumhaft. Dann hält sich das schlechte Wetter nur sehr kurz. Das zieht in der Regel relativ schnell wieder weg. Und es bedeutet für mich deshalb eine gewisse Leichtigkeit und das Gefühl von Freiheit und Unendlichkeit. Und wir haben auch einige Freunde, es sind auch ganz wunderbare Menschen.
Was sind so die Lieblingsecken in der Toskana? Viele träumen ja von der Toskana oder für viele ist es immer noch ein Sehnsuchtsziel und Ort.
Ja. Also wir haben viele Orte bereist da und die sind alle wunderbar. Bei Florenz angefangen, Siena, Lucca, San Gimignano, das ist so ein ganz kleines Bergdorf, Volterra, alle diese bekannten Regionen. Und wir sind aber auch, wenn wir zurückkehren, in der Regel immer da, wo wir auch waren. Wir kehren immer wieder dorthin zurück. Und wenn ich da bin, brauche ich gar nicht mehr viel. Mir reicht es einfach, das Licht, die Luft, das Meer einzuatmen.
Bist du eine zweite Heimat geworden über die Jahre?
Ja, Seelenheimat, ja.
Dadurch, dass Sie die Sprache so gut sprechen, hilft es auch dann, den Menschen näher zu kommen und auch für die Arbeit an Ihren Büchern?
Es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil, weil schon alleine, wenn wir essen gehen und was bestellen und über das Essen sprechen und fragen, wie wird es gemacht, was sind die Zutaten, alleine das kann man halt besser machen, wenn man tatsächlich die Landessprache spricht. Und wir verstehen ja auch, was gesprochen wird. Deswegen ist es ein großer Vorteil. Ich glaube, man ist, wenn man die Sprache spricht, näher dran, als wenn man sie nicht kann.
Also man haut sie nicht so schnell übers Ohr.
Ja, wobei, das ist ja auch so ein Klischee, ein Vorurteil über Italien, was aber in den Anfängen, in den früheren Jahren tatsächlich viel stärker der Fall war. Da haben wir vor einigen Jahren in Rom tatsächlich, zu meinem 50. Geburtstag waren wir eine Woche in Rom. Und da ist uns richtig aufgefallen, dass die Gastfreundschaft den Touristen gegenüber mittlerweile viel ehrlicher ist als damals. Also damals konnte man schon oft das Gefühl haben, wenn die merken, dass man sie nicht versteht, dann schlagen sie halt noch 2 Euro drauf oder so. Und das ist anders geworden.
In Ihren Büchern spielt das Essen eine große Rolle, klar, bei Genusskrimis. Der erste Band spielt in der Lombardei, haben wir schon gesagt. Was sind dort die Spezialitäten und bei was setzen da Mira und ihr Mitermittler Claudio, ein ehemaliger Journalist, zusammen da beim Essen am Tisch und lösen ihren Fall?
Ja, die essen Pizzoccheri della Valtellina. Das sind Buchweizennudeln mit Kartoffeln und Kohl und einer Käsesoße. Das ist ein ganz interessantes Gericht.
Ein bisschen schwer klingt es aber.
Genau, die Küche ist, das lasse ich Mira auch feststellen, weil sie sich ja als Reisejournalistin auch Notizen macht, dass sie feststellt, hier in Norditalien erinnert mich die Küche tatsächlich ein bisschen mehr an die Schweiz oder Österreich, an Bergländer, während sie ja im südlicheren Italien komplett anders ist. Und das ist super interessant und so probieren wir dann auch immer gerne gerade die typischsten Gerichte für die Regionen aus und die finden dann auch Eingang in die Bücher.
4 Rezepte sind auch im Buch hinten drin.
Ja. Genau. Im zweiten Band ist es ein Rezept für ein Gericht und ein Brotbackrezept, weil dieses Brot zu backen, das über 3 Tage geführt wird, der Teig wird sehr lange geführt und es muss immer wieder gewalkt und gefaltet werden. Das ist ein längerer Prozess und dann habe ich in dem Fall nur dieses Brotrezept noch dazu genommen zu dem eigentlichen Mittagessen. Das ist ein typisches apulisches Essen. Und dann habe ich noch eine vereinfachte Version fürs Brot am Ende doch noch dazu genommen, weil das jetzt tatsächlich etwas ist, was mein Mann sehr gerne macht. Er testet alle Teige aus, auch für Pizza und für Focaccia. Und dann hat er gesagt, es gibt noch eine einfachere Variante. Dann habe ich beschlossen, dass ich die auch noch mit aufnehme.
Also er kocht die Rezepte nach, damit sie dann auch stimmen, dass man sie wirklich
nachkochen überwiegend kann. Nicht alle, aber die meisten, ja.
Also man kann. Also
manche haben wir auch nur probiert.
Also man kann die Gerichte nachkochen und zu Hause selbst probieren. Wie ist es mit den Orten und den Restaurants, die zwei da besuchen? Gibt es sie auch wirklich? Kann man ein bisschen nachreißen
dann? Da wollte ich das Risiko nicht eingehen, irgendwelche Persönlichkeitsrechte oder gegen den Datenschutz zu verstoßen. Deswegen sind die Namen der Lokale überwiegend ausgedacht, aber gerade in dem Buch ist zum Beispiel eine Macelleria Braceria drin, wo man quasi in der Metzgerei ist ein Lokal angeschlossen, in dem man frisch gegrilltes Fleisch essen kann. Also man sucht es sich vorher in der Metzgerei aus und dann kann man es essen. Und dann habe ich als Tipp eben dazu geschrieben, wenn Sie Brasserie Macelleria googeln, in dem Ort, in dieser Region, werden Sie ein entsprechendes Lokal finden. Aber ansonsten, wenn ich Personen im Lokal auftreten lasse, benutze ich in der Regel nicht den Namen des Lokals. Aber mit den Beschreibungen und mit dem, was angegeben ist, kann man sich schon zurechtfinden.
Sie haben inzwischen über 20 Bücher geschrieben, ja. Kinder- und Jugendbücher, Krimis, ein Kochbuch, ein Sachbuch war auch mal dabei, viele Liebesromane. Angefangen hat alles angeblich mit einem Traum. Was hat ein Traum damit zu tun, dass Sie heute Schriftstellerin sind?
Genau, das war im Jahr 2006, im Mai. Da hatte ich immer wieder einen Traum oder kurz vorm Wegschlummern eine Szene vor Augen, und zwar einen Jungen von etwa 12 Jahren, der durch den Flur rennt, in sein Zimmer, die Tür hinter sich zuschlägt und brüllt: und ich komme nicht mit, basta. Und eine zweite Szene war eine Frau, eine Mutter in einem Taxi, die hinten im Taxi gesessen hat und von einer jungen, wahrscheinlich Studentin, zum Flughafen gefahren wurde. Und dann ist diese Taxifahrerin rechts rangefahren und hat sich zu der Frau umgedreht und die Sonnenbrille heruntergenommen, und dann hatte sie geschlitzte Pupillen wie eine Katze. Ja, also diese Dinge sind aus dem Nichts immer wieder gekommen, bis ich mich hingesetzt habe und es aufgeschrieben habe, bei dem Jungen angefangen. Zuerst aufgeschrieben und dann überlegt, also angefangen, den Hintergrund der Geschichte erstmal herauszufinden. Ich hatte vorher noch nie ein Buch geschrieben, also es kam einfach so zu mir, obwohl viele Leute gesagt hatten, du müsstest eigentlich schreiben.
Und was ist dann draus geworden? Ja, aus den Notizen und der Geschichte im Traum?
Ich bin damals relativ schnell nach dem Anfangen auf das Autorenforum Montségur aufmerksam gemacht worden und habe mich da beworben und wurde auch tatsächlich aufgenommen, was an sich auch für mich dann die erste Bestätigung war. Ich wusste, dass sie normalerweise unveröffentlichte Autoren gar nicht aufnehmen. Und da habe ich aus dem Vollen schöpfen können, weil sehr viele sehr erfahrene Autoren und Autorinnen da waren. Man hat sich ausgetauscht über das Schreiben an sich, über die Herangehensweise, über die Charakterentwicklung und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe extrem viel gelernt durch das Autorenforum, habe super gute Tipps bekommen, welche Bücher man noch zum Lernen lesen kann. Also ich habe auch da wieder, das ist auch meine Art, mir die Dinge gründlich zu erarbeiten. Und dann habe ich in der Zeit auch das Buch fertig geschrieben und den zweiten Band begonnen. Und dann hat mich eine Illustratorin und Autorin, die Rebecca Abe, beziehungsweise Ida Dings nennt sie sich auch, die hat mich kontaktiert und hat gesagt, Langenscheid sucht gerade Stoff für deutsch-französische Kinderkrimis. Und so kam es, dass bei mir das allererste Buch den Anstoß bekommen hat. Sie hat mir den Kontakt gegeben, ich habe mich bei der Lektorin gemeldet. Und dann habe ich den ersten Vertrag bekommen damals vom Langenscheid Verlag.
Ihre Söhne haben angeblich dann, oder die Geschichte, die Idee zu dem Krimi ist am Esstisch zu Hause in Heusweiler entstanden mit Hilfe ihrer Söhne.
Genau. Es hieß, wichtig ist, dass es einen Grund gibt, warum in den Büchern Französisch gesprochen wird. Etwa 30% des Gesamttextes sind auf Französisch, in der Regel die Dialoge, die Vokabeln sind angegeben. Und dann habe ich mit meiner Familie am Tisch gesessen und wir haben drüber geredet. Ich sagte, ich brauche eine interessante Idee. Und ich weiß jetzt wirklich nicht mehr, wer auf die Bunker im Saarland gekommen ist, ob ich es selber war oder einer der Jungs. Auf jeden Fall hat sich dann sehr schnell die Idee entspannt, dass in einem dieser Bunker im Wald, in der Kupp, Diebesgut versteckt ist. Und dass die Kinder, sind zwei Kinder, die dann als Ermittler tätig werden, dass die darauf stoßen und dann diesen Kriminalfall lösen.
Ihre drei Jungs, die mittlerweile groß sind, über 20, Mitte, Ende 20 sind, waren ja damals, wie ich noch, so zwischen 6, 8 und 10
oder
so.
Das Buch ist erschienen 2010 oder 11. Das heißt, als ich es geschrieben habe, war der Jüngste, ja so 6, der Mittlere 8, der Älteste 10, beziehungsweise ich weiß noch, dass mein ältester Sohn es als erster gelesen hat, als es herausgekommen ist. Und er muss damals 11 oder 12 Jahre alt gewesen sein.
Waren die oft so Ideengeber und erste Leser, die drei?
Nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Außer bei dem ersten. Und was wir auch gemacht haben, ich habe, wenn wir in Urlaub waren, wenn wir wandern waren, immer mal wieder die Kindergeschichten, die Kinderbücher erzählt. Also das, was ich da am Schreiben war.
Ja, wahrscheinlich klasse für Ihre Jungs, ne? Wenn sie dann so spannende Geschichten erzählt bekommen von ihrer Mutter. Leider wurde die Reihe dann nach einiger Zeit wieder eingestellt. Für Sie erstmal ein Rückschlag. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, das war enttäuschend, aber zu der Zeit hatte ich tatsächlich auch schon beim Gmeiner Verlag.
Krimi,
genau.
Auch, ja,
das
Krimi
war halt,
Verlag, ja.
Ja, Regio Krimi. Irgendwann saß ich da und dachte, okay, ursprünglich wollte ich nicht Krimi schreiben und jetzt schreibe ich Krimi. Aber es hat auch Spaß gemacht. Bei Langenscheid war es enttäuschend, weil ich eigentlich von Anfang an gesagt habe, das Konzept geht nicht hundertprozentig auf. Es sollte nämlich für Kinder sein, die schon 2 Jahre Französisch können. Andererseits aber quasi ab 8 oder 9 Jahren. Und das geht nicht auf, weil in der Regel lernen die Kinder erst so gut Französisch, wenn sie in der weiterführenden Schule sind. Also das, was man in der Grundschule lernt, ist zu wenig. Und das haben die dann auch irgendwann gemerkt. Es gab noch andere Autorinnen und Autoren, aber die komplette Reihe haben sie eingestellt.
Aber es konnte sie nicht abbringen, dieser Rückschlag von ihrer Leidenschaft fürs Schreiben.
Nee, wie gesagt, wie ich anfangs sagte, wer im Herzen Schriftsteller oder Schriftstellerin ist, der kann es nicht lassen. Es muss sein.
Sie haben uns schon verraten, als Sie 2006 mit dem Schreiben angefangen haben, waren Sie 38, die Jungs noch klein, zwischen 6, 8 und 10. Wie haben Sie das alles unter den Hut bekommen? Ja, Mutter von 3 Jungs und die Arbeit als Schriftstellerin.
Ja, und es kommt noch hinzu, dass mein Mann zu der Zeit nicht im Saarland gearbeitet hat. Also wir haben uns immer am Wochenende gesehen, wir waren eine Wochenendfamilie. Das war schon heftig, aber gerade da hat das Schreiben sich seinen Weg gebahnt und die Kinder waren ja noch relativ klein, also hatte ich abends Luft, wobei ich von Anfang an abends so wenig wie möglich gearbeitet habe, weil ich einfach nachts meine Ruhe brauche und wenn ich wirklich bis in den Abend oder bis in die Nacht hinein arbeite, dann komme ich nicht mehr zur Ruhe.
Also aber, dass man abschalten kann dann wieder.
Ja, ne? Aber Kindergarten und Schule, das heißt, ich hatte die Vormittage. Und ich habe von Anfang an sehr diszipliniert gearbeitet und jede freie Minute zum Schreiben genutzt. Wobei ich trotzdem immer nur wirklich weitergeschrieben habe, wenn ich wusste, ich habe mindestens 1,5 Stunden vor mir, in denen niemand mich stört. Mhm. Und wenn es weniger war, dann habe ich überarbeitet.
Ansonsten standen die Jungs wahrscheinlich häufig auf der Matte und wollten was von ihnen?
Ja,
oder?
Natürlich. Wir haben ja ein ganz normales Familienleben geführt. Ich habe mich drumherum organisiert und habe mich in der Zeit auch ein kleines bisschen selbst ausgebeutet, um das machen zu können. Aber das war eben meine große Leidenschaft und ist es bis heute.
Ihr Mann, Sie haben schon gesagt, hat damals woanders gearbeitet.
Ja.
Sie haben quasi eine Wochenendbeziehung geführt. Der ist Maschinenbauingenieur, kommt also aus einem ganz anderen Bereich. Wie war das für ihn, dass seine Frau ja auf einmal Schriftstellerin ist und Bücher schreibt?
Gar nicht so einfach, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, wie ich es mir vorstellen kann, wie das sein muss, wenn jemand plötzlich so etwas anfängt. Der andere hält es vielleicht noch für ein Hobby. Ich habe es nie für ein Hobby gehalten. Also für mich war es von Anfang an wie ein Rausch, wie eine Sucht. Ich habe es oft als Sucht bezeichnet. Etwas, was ich tun musste. Und ich hatte von Anfang an die Absicht, es zu professionalisieren. Und ich weiß es nicht genau, er hat es von Anfang an angenommen und ich glaube nicht, dass er glücklich oder überglücklich darüber war.
Warum? Was meinen Sie?
Weil ich ja mit dem Kopf sehr viel auch oft woanders war. Und mit einer Familie mit 3 kleinen Kindern kann das schwierig werden. Andererseits, es gibt so viele berufstätige Mütter, das gehört zum Leben dazu. Mhm. Und ja, am Anfang haben wir auch ab und zu über die Bücher gesprochen, aber tatsächlich war es irgendwann so, dass es für mich einfacher ist, wenn ich mit außenstehenden Menschen über das Schreiben und über die Bücher spreche und dann quasi hinterher, dass er hinterher dann mit dabei ist bei Lesungen. Mein Mann überlegt sich oft Dinge, die wir machen könnten für Lesungen, wenn wir zusätzlich noch was anbieten und da bin ich auch sehr froh drüber.
Also wird gekocht für die
Besucher. Ja, oder gebacken, ja.
Ah, toll.
Ja, oder Dinge gekauft dann natürlich auch, weil das schon sehr aufwendig ist.
Sie haben mir aber auch erzählt, Sie haben Ihren Mann manchmal beneidet dafür, dass er ins Büro gehen konnte.
Das ist richtig. Ich habe ihn, und das tue ich zum Teil bis heute, ehrlich gesagt, ich finde es gut, wenn man zur Arbeit aus dem Haus hinausgehen kann. Quasi die Arbeit an einen Ort verlegen kann, der nicht im selben Haus ist. Ich habe zwar auch in unserem Haus mein eigenes Büro und solange niemand da ist, funktioniert das perfekt. Aber schon wenn zum Beispiel zu den Feiertagen die Familie wieder zusammenkommt, wird es schwieriger für mich, dann wirklich abzuschalten.
Weil einfach Leben im Haus ist? Oder?
Weil Leben im Haus ist und weil ich indirekt immer damit rechne, gleich steht jemand vor der Tür. Komischerweise, damals ging es ja. Damals habe ich das ja wirklich, ich habe ja, als die Kinder noch zu Hause gelebt haben, auch schon sehr viele Bücher geschrieben. Von alleine entstehen die ja nicht. Aber heute, um wirklich ins Schreiben einzusteigen, brauche ich wirklich Ruhe. Und was ich aber glücklicherweise dann als Ersatz auch machen kann, auch wenn ich damit rechne, dass jemand kommt, ist das Übersetzen, interessanterweise. Also da ist es für mich nicht so schlimm, wenn die Möglichkeit besteht, dass gleich jemand an die Tür klopft.
Und die Jungs haben über die Jahre gelernt, anzuklopfen, wenn sie am Schreiben sind?
Ja, also ich kann mich da wirklich nicht beklagen. Das hat im Grunde alles gut funktioniert. Ich habe, wie gesagt, in der Regel ja die Vormittage benutzt. Nachher waren ja alle drei irgendwann in der weiterführenden Schule. Dann haben wir auch das gemeinsame warme Essen auf den Abend verlegt. Also ich habe abends erst gekocht und hatte immer einen langen, ausgedehnten Vormittag, um zu arbeiten. Und oft, während die auch noch ihre Hausaufgaben gemacht haben, konnte ich auch noch mal eine oder zwei Stunden arbeiten.
Sie bereiten sich angeblich sehr genau auf Ihre Romane vor. Wie müssen wir uns das vorstellen? Zum Beispiel jetzt an dem dritten Band für Ihre Genusskrimi-Reihe.
Genau. Ich werde jetzt den dritten Band ab morgen schreiben, beziehungsweise morgen werde ich den konkreten Plot festlegen. Was ich bereits gemacht habe, ich habe mir alle Charaktere schon erarbeitet. Mirabel Gusto, Claudio Bertani bleiben. Dann haben sie eine befreundete Polizistin, die im Veltlin zwar zu Hause ist, die aber trotzdem für sie greifbar bleibt. Das ist Capitano, beziehungsweise jetzt ist sie Maggiore, Natalina Moro. Und es wird auch eine weitere Person aus dem zweiten Band, wird im dritten auch wieder auftauchen. Also diese Personen hatte ich. Mir war auch schon klar, dass es mit der Kunstszene zum Beispiel zu tun hat. Und dann habe ich halt geschaut, wo genau liegt das Motiv? Wer ist der Täter oder die Täterin? Wer ist das Opfer, männlich oder weiblich? Und wie hängen alle zusammen? Was hat eigentlich diese vierte Person aus Apulien damit zu tun? Und diese Dinge habe ich alles schon ermittelt, und zwar mit Hilfe von Tarotkarten, interessanterweise. Das ist ein total spannendes Tool, wenn man mit dem eigenen Kopf hängen bleibt, wo vielleicht viele sagen würden, ja, dann frag doch die KI. Mhm. Das mache ich nicht, sondern ich nehme tatsächlich Karten dazu.
Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ich nehme mir eine Person beispielsweise. In dem Fall habe ich, für eine bestimmte Person, ich möchte jetzt nicht konkreter werden, sonst würde ich ja spoilern, aber da habe ich tatsächlich in dem Fall sogar mit Lenormand-Karten zuerst mal das Neuner-Deck gelegt. Wer sich mit den Karten ein bisschen auskennt, weiß, was das bedeutet. Das sind sehr konkrete Karten, die alle für archetypische Lebenssituationen stehen. Und dann habe ich gesehen, wer wo liegt, welche Person wo liegt, was innere Leidenschaften sein könnten, wo es eine Krankheit gibt und solche Sachen. Das heißt, den Charakter habe ich dann mit Hilfe dieser Karten gehabt. Und dann wollte ich herausfinden, das eigentliche Mordmotiv, wer genau könnte der Mörder sein, welche Verdächtigen gibt es. Und dazu habe ich mit Tarotkarten angefangen. Dann stelle ich zum Beispiel, ziehe ich eine Personenkarte, eine Karte für die Person, an die ich jetzt denke. Und lege mir die hin und dann gucke ich, was es ist. Jede Karte hat eine bestimmte Bedeutung oder je nach Kartendeck, das man benutzt, gibt es auch jeweils andere bildliche Darstellungen. Und die sind unterschiedlich konkret auch wiederum. Also manchmal ist es tatsächlich das Bild, was mir einen Hinweis gibt. Und dann stelle ich weitere Fragen. Wer hängt mit drin? Was ist hier der Konflikt zwischen diesen beiden Personen? Wer ist die dritte Person, die damit reinspielt und so weiter? Und dann hat man so ein ganz interessantes Cluster aus Karten.
Ungewöhnlich, oder? Für eine Autorin? Oder machen das
Kollegen? Ich glaube, es machen mehr. Es machen schon viele. Ich habe vor vielen, vielen Jahren beim Montségur Autorenforum, beim Autorentreffen mal einen Workshop mitgemacht. Das wurde anders gemacht, ein bisschen strategischer, so quasi in festeren Bahnen. Also ich bin da sehr ergebnisoffen und überlege mir quasi die Fragen konkret, spontan dazu.
Kommt dann manchmal was anderes raus, als Sie schon im Kopf hatten, und halten Sie sich da auch dran?
Nee, überraschenderweise ist es Wahnsinn. Also ich weiß ja vieles schon, was ich mir schon ausgedacht habe, und dann zieht man die Karten und plötzlich wird es bestätigt. Und es kommt aber noch ein Aspekt hinzu, den ich noch nicht gesehen hatte. Es ist sehr spannend.
Angeblich führen Sie manchmal mit Ihren Figuren auch Interviews. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das habe ich früher gemacht, heute weniger, weil ja, man kriegt echt Routine. Ich meine, nach so vielen Büchern habe ich die Stimmen der Leute jetzt im Kopf. Damals habe ich das vor allem gemacht. Das ist so ein Trick für Neulinge oder wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat oder einfach den Zugang nicht bekommt, dass man sich Fragen an die Person überlegt. Das habe ich vor allem in den Jugendromanen gemacht.
Zum Beispiel?
Dass ich eine junge Protagonistin gefragt habe, wie fühlst du dich gerade? Ganz einfach. Und dann schreibe ich die Antworten und klicke dann automatisch in den Kopf der Protagonistin hinein. Und plötzlich ist da ein anderer Ton auf dem Papier, eine andere Ausdrucksweise. Und nach dem, was sie geantwortet hat, kann ich meine nächste Frage stellen. Warum bist du so sauer? Was ärgert dich daran so sehr? Und so, ja, ein Zwiegespräch oder ein Interview mit dieser Person.
Wie lange dauert es, bis das Buch dann fertig ist?
Bis das Buch fertig ist, ist schwer zu sagen. Ich sage immer Pi mal Daumen, 100 Seiten pro Monat. Manchmal geht es aber auch schneller. Jetzt habe ich wirklich ein paar Monate frei. Das heißt, ich werde das Buch in einem Rutsch schreiben können. Den Luxus habe ich auch nicht immer gehabt. Aber die Vorarbeiten, jetzt mal in Seiten gemessen, können sich bis zu 50 Seiten summieren. Ich arbeite wirklich viel vor. Ich schreibe mir auch, gerade weil es ja auch eine Reihe ist, quasi eine Reihenbibel, wo ich dann auch die Hintergründe, die familiären Hintergründe aller Personen, die mitspielen, spätestens dann, wenn sie eine größere Rolle bekommen, halt auch ausleuchte. Also wo kommen sie her, wo gehen sie hin und so weiter. Also sehr viel Vorarbeit und dann zure ich den Plot fest. Das heißt, ich überlege, wo setze ich ein mit dem Erzählen, wann genau geschieht der Mord. Und gebe ich vorher schon einen Blick auf den Mord, damit man direkt schon mal eine Einstimmung hat. Und wie ist die Reihenfolge? Wann werden welche Verdächtigen befragt? Wann wird klar, wer tatsächlich Täter oder Täterin ist?
Und der erste Satz entsteht wirklich zu Beginn oder wie oft steht
ja,
der noch umgeschrieben?
Ich schreibe chronologisch tatsächlich, ja. Es kann aber passieren, dass ich im Nachhinein noch einen Prolog, das habe ich jetzt für den zweiten Band gemacht. Die Idee hatte ich selber, aber mein Lektor hat mir noch einen sehr schönen, guten Tipp dazu gegeben. Also auch die Arbeit mit einem Lektor oder einer Lektorin kann wahnsinnig erfüllend sein und das Buch nochmal auf ein anderes Level heben.
Wenn Sie keine Bücher schreiben, übersetzen Sie Bücher anderer vom Englischen ins Deutsche, vor allem ja von den Autorinnen C.S. Harris und Catherine Hokin. Mhm. Worauf kommt es dabei an?
Da ich selber Autorin bin, kommt es mir sehr darauf an, wertschätzend zu übersetzen, mit Respekt vor der Autorin, die das Ausgangsbuch geschrieben hat. Und es ist mir sehr wichtig, dass ich versuche, in meiner Sprache wiederzugeben, also ins Deutsche zu übertragen, wie sie ihr eigenes Buch jeweils geschrieben haben. Also das, was ihnen meinem Empfinden nach wichtig ist, auch wiederum zu übernehmen. Das bezieht sich sowohl auf den Schreibstil, weil der sehr unterschiedlich ist, als auch auf die Stimmung, die da vermittelt wird und auch vielleicht ein Stück weit auf das Zielpublikum, das angesprochen wird.
Kann man sagen, Sie sind so ein bisschen was ja wie die Synchronstimme einer Schauspielerin dann für eine Autorin und geben ihr dann eben nochmal ja eine eigene Stimme im Deutschen oder in der deutschen Übersetzung?
Ja, das finde ich ist eine sehr schöne Analogie, vor allem wenn man auch bedenkt, dass die Übersetzerinnen ja auch Urheberinnen sind. Also wir sind ja Urheberinnen, wobei ich niemals das Übersetzen in den Vordergrund stelle, sondern für mich ist der Autorenname des Ursprungsbuchs natürlich sehr wichtig, immer. Es gibt auch andere Kollegen, die das anders machen und ich glaube, für die Leserinnen, die es gewohnt sind, dann die Übersetzung aus meiner Feder zu lesen, ist das tatsächlich so, wie wenn man einen Schauspieler immer wieder sieht, durch immer denselben Synchronsprecher auch gesprochen wird.
So. Ich habe im Studium auch so Übersetzungsübungen gemacht und fand das immer so ein bisschen wie ein Rätsel, ne? Also, dass man tüffeln muss, bis man das richtige Wort findet. Wie ist das bei Ihnen?
Das Übersetzen ist eine ganz spannende Herausforderung, finde ich, genau wie Sie sagten, ein bisschen ein Rätsel. Je länger ich natürlich diese beiden Autorinnen übersetze, desto flüssiger und leichter geht es mir von der Hand. Ich habe auch ein sehr großes Regency-Glossar, speziell für C.S. Harris, weil diese Romane im Regency London spielen. Und bei Catherine Hokin ist es so, dass alle Bücher von ihr, die ich übersetzt habe, spielen im Dritten Reich. Und da habe ich natürlich meinen eigenen Überbau von Eltern und Großeltern und von dem Wissen, das ich als Deutsche über Deutschland in den 30er Jahren habe. Und da ist es schon so, dass ich ab und zu nachprüfe, weil sie als Engländerin, ich glaube in England geboren und lebt in Schottland, soviel ich weiß, ja einen anderen Blick auf diese Geschichte hat. Das fand ich super spannend von Anfang an. Anfangs war das eine gewisse Distanz, weil man als Deutsche oder Deutscher dann denkt, was erzählt sie mir über meine eigene Geschichte? Und sie recherchiert aber hervorragend und es sind in der Regel nur ganz kleine Kleinigkeiten, wo ich ab und zu denke, das muss ich jetzt überprüfen.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel eine bestimmte Süßspeise, ob es die in den 30er Jahren in Berlin tatsächlich schon gab. Zum Beispiel diese weißen Schaumgummimäuse. die hat sie irgendwie mit Weihnachten in Zusammenhang gebracht und das hat nicht gepasst. In dem Fall habe ich es dann ein bisschen vage übersetzt.
Und was haben Sie daraus gemacht? Was gab es da?
Ich weiß es nicht mehr genau. Das war der allererste, ich glaube, was mit Zuckerguss oder so.
Ja. Und die Regency-Zeit, dieses Glossar, das ist eine Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts in England.
Genau,
was steht da dann drin? So Begriffe, die man damals verwendet hat, im Deutschen dann? Oder?
Ja, genau. Ich versuche, die Sprache auch entsprechend ein bisschen dieser Zeit anzupassen. Trotzdem soll es natürlich gut lesbar sein, ist es auch. Aber ich füge ab und zu eben ein altmodischeres Wort ein. Oder ein Wort, das ich nie benutze, ist Baby zum Beispiel. Weil ich noch genau weiß, dass meine Oma irgendwann dieses Wort zum ersten Mal benutzt hat und es ihr so komisch vorkam. Und meistens haben die das auch als Barbie und nicht Baby ausgesprochen. Ich glaube, das Wort ist tatsächlich erst nach Deutschland gekommen, nach dem Krieg mit den amerikanischen und englischen Soldaten, weil die Amerikaner oft Baby gesagt haben. Also für einen Roman, der in London spielt, Anfang des 19. Jahrhunderts und der ins Deutsche in dieselbe Zeit übertragen wird, verzichte ich auf das Wort Baby. Baby. Was ich zum Beispiel auch ändere, Moment übersetze ich fast ausschließlich mit Augenblick anstatt mit Moment, weil auch Moment ein neueres Wort ist. Da habe ich extra ein Herkunftswörterbuch, wo ich auch nachgucken kann.
Wie ist das? Sprechen Sie dann auch mit den Autorinnen mal? Haben Sie mal telefoniert oder sich getroffen? Schließt man sich da vorher kurz?
Oder? Telefoniert oder gesprochen nicht, aber tatsächlich habe ich zwei, also auch die ich als allererstes übersetzt hatte, Marty Ambrose, das ist tatsächlich eine Amerikanerin, die auch aus der Regency-Zeit Romane geschrieben hat oder schreibt. Die habe ich einfach angeschrieben bei einer bestimmten Sache, wo ich sie fragen wollte, ist das für sie okay? Und zwar hatte sie so ein Sprichwort, ich weiß aber nicht mehr welches, ist schon sehr lange her, das zum Deutschen nicht gepasst hat, das man ändern müsste. Und da habe ich halt gefragt, ist es für dich okay, wenn ich das benutze? Und sie hat eine Szene, eine alte Sage aus Italien, spielt in Italien, erzählt, die ich recherchiert habe und die hat zumindest die Version, die wir im Deutschen kennen oder die bei uns überall für diese Region erzählt wird, das hat nicht hundertprozentig gestimmt und dann habe ich halt nachgefragt. Und bei Catherine Hokin, da besteht auch Kontakt und wenn ich Fragen habe, kann ich mich jederzeit bei ihr melden. Sie freut sich auch immer. Sie freut sich auch, wenn ich Werbepostings mache über die Übersetzungen. Und bei C.S. Harris, ich glaube, sie hat einen so hohen Output. Ich schreibe so viel, weil sie, glaube ich, zwei Reihen parallel schreibt und auch relativ zügig hintereinander weg. Kann sie aber auch, weil sie Historikerin ist. Also sie kann aus ihrem Wissen schöpfen. Die braucht nicht viel zu recherchieren. Und sie reagiert eher mal auf ein Posting und kommentiert da. Oder auch ihre Leserinnen kommentieren zum Beispiel die Coverbilder dieser Reihe im Deutschen. Das wird von Leserinnen kommentiert, amerikanischen Leserinnen. Ja, dann können da so kleine Dialoge ab und zu entstehen.
Wahrscheinlich schön für Sie dann auch.
Ja, das ist für mich schon schön. Das ist eine Anerkennung.
Sie haben C.S. Harris angesprochen und auch Hawking. Die schreiben viel, wie Sie sagen. Sie haben jetzt auch viele Bücher von den beiden Autorinnen übersetzt. Wie kommt man dazu, ja, zur deutschen Stimme zu werden, zur deutschen Übersetzerin von Autorin? Wird man da gefragt? Haben Sie sich da beworben?
Ich habe mich beworben, bevor ich wirklich mit dem Übersetzen so richtig angefangen, also viele Übersetzungen gemacht habe. Vorausgeschickt, ich bin ja Diplom-Übersetzerin, hatte vorher keinen Zugang, außer ein paar Jahre davor, 2016 glaube ich, habe ich über eine Kollegin auch schon mal Kinderbücher übersetzt, Lego Batman Movie, das hat großen Spaß gemacht. Also da war es durch die Kollegin, die mich gefragt hat, ob ich möchte, weil sie gerade keine Kapazitäten frei hatte. Dann habe ich eine ganze Runde Bewerbungen rausgeschickt, weil ich einfach dachte, Leute, ich bin selber Autorin und ich habe das Übersetzen von der Pike auf gelernt. Das ist der Beruf, den ich studiert habe. Eigentlich kann man sich doch kaum was Besseres wünschen, als dass jemand, der selber auch Bücher schreibt, dann auch übersetzt. Und viele machen das ja auch. Und da haben dann zwei Verlage zugegriffen. Das war Bocuture und DP, wobei DP, Digital Publishers, auch einer meiner Verlage ist für meine eigenen Krimis, für die Saar-Krimis.
Muss man dann eine Probeübersetzung machen, so wie vorsprechen? Oder?
Bei DP musste ich das tatsächlich nicht. Die haben mir von Anfang an das zugetraut. Und bei Bocuture, da habe ich eine Probeübersetzung. Da, also alle, die neu dazugenommen haben, mussten eine Probeübersetzung machen. Und dann habe ich aber auch sofort die Zusage bekommen, also meinen ersten Auftrag bekommen.
Durch Corona können Sie Ihre Leidenschaft für das Übersetzen, das Sie ja auch studiert haben, wie Sie gesagt haben, zu Ihrem Brotberuf machen. Was bedeutet Ihnen das und was mögen Sie auch so sehr an dieser Arbeit?
Das Übersetzen ist der Beruf, den ich mir ab der 10. Schulklasse gewünscht habe. Ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwann Literatur übersetzen. Also vielleicht war das damals dann die Botschaft ans Universum. Hat sehr lange gedauert, bis es dazu gekommen ist. Aber ich habe es natürlich auch verfolgt, weil ich es studiert habe. Und es bedeutet für mich, einen meiner Traumberufe ausleben zu können. Und gerade Literaturübersetzung. Jeder, der gerne liest, weiß ja, wie es ist, in ein Buch einzusteigen und dass ich das dann außerdem auch noch in meine eigene Sprache übertragen darf. Das ist einfach wunderschön. Und ich liebe auch die Herausforderung. Ich denke gerne drüber nach und knobele herum. Bei C.S. Harris sind oft auch ganz wirklich historische alte Texte drin. Aus dem Mittelalter zum Beispiel. Und da gehört es für mich als gelernte Übersetzerin dazu, dass ich suche, ob es dazu eine gemeinfreie Übersetzung bereits gibt. Weil im Grunde, wenn sowas, so ein alter Text von einem Bischof aus dem Mittelalter existiert im Englischen und es existiert auch eine Übersetzung etwa aus derselben Zeit, dann ist das die Berufsehre, dass man diese Übersetzung nimmt, anstatt einfach hinzugehen und es selbst zu übersetzen. Aber wenn es das nicht gibt, dann muss ich es ja selber machen. Und das ist nochmal eine extra Herausforderung, wenn ich Texte aus dem 11., 12. Jahrhundert oder auch aus dem 17. ist auch wieder ganz anders, wenn ich die dann übersetze, Originaltexte. Und das mache ich sehr, sehr gerne.
Sie haben ja erzählt, mein innerer Monk braucht auch das Übersetzen. Ja. Warum?
Ja, ich finde, momentan leben wir in sehr schwierigen, herausfordernden Zeiten und mir fällt es schwer, oft die Gesamtwelt, die Politiker auf der Erde aus meinem Kopf herauszuschaffen. Und da gibt mir das Übersetzen Struktur, so wie bei jemandem, der ein bisschen autistisch veranlagt ist. Ich bin keine Autistin, aber das Übersetzen ist quasi so der Rahmen, in den ich dann wieder alles einpassen kann. Und ich kann mich gedanklich eben in diese anderen Welten beamen.
Den Kopf durch die Konzentration dann ein bisschen ruhig stellen.
Ja.
Wie lange braucht man, bis man so ein Buch übersetzt hat?
Für eine Übersetzung rechne ich in der Regel auch 4 Monate, aber oft sind es auch 3. Also es kommt drauf an, wie schnell der Verlag es haben möchte. Ich arbeite genauso intensiv daran wie an meinen eigenen Büchern. Lasse mich dann auch nicht mehr ablenken. Also selbst wenn ich sage, ich kann besser übersetzen, wenn Leute um mich herum sind, brauche ich dann trotzdem auch die Phasen, in denen ich einfach durchziehen kann. Auch da geht es vielleicht ein bisschen Richtung Selbstausbeutung, aber es ist halt das, was mich ausfüllt. Ja, also als Hausnummer würde ich sagen, sollte man pro Buch etwa 4 Monate rechnen. In der Regel geht es aber auch schneller.
Das heißt, Sie schaffen 4 Bücher pro Jahr? Oder?
Ja, also vor allem, wenn ich jetzt selber meine eigenen Bücher, wenn das so weitergeht und ich jedes Jahr ein eigenes Buch schreibe, dann kann ich auf jeden Fall 3 bis 4 Übersetzungen auch weiterhin machen.
2,3% der Autoren können ohne Existenzängste vom Schreiben leben. Wie ist das mittlerweile bei Ihnen?
Bei mir ist das auch so. Ich gehöre nicht zu den 2,3%. Mit dem Übersetzen und dem Schreiben, beides zusammengenommen, könnte ich überleben. Ich bin zum Glück nicht darauf angewiesen, was aber auch schon schade ist, wenn man das so sagen muss. Zum Glück, weil ich in einer Familie lebe und mein Mann unser Haupternährer ist. Tatsächlich ist es eine schwierige Branche und sie ist mit den Jahren immer schwieriger geworden, unter anderem auch dank KI.
Ja. Macht Ihnen das auch Sorge, die Entwicklung von KI, wenn wir gerade auch aufs Übersetzen und das Schreiben gucken?
Ja, für beides. Es ist ja leider, der Mensch ist ja ein Spielkind und in der Regel wird ausprobiert, was geht. Und leider produziert die KI sehr schnell Ergebnisse, die, wenn man mit Verstand draufschaut, nicht annehmbar sind. Aber ich glaube, dadurch, dass alles so schnell wegkonsumiert wird, merken viele es nicht. Mich erinnert es sehr stark an George Orwell, 1984. Ich sehe so ein bisschen die Parallelen. Wir bewegen uns dahin, weil die KI wird als Hilfstool benutzt. Ich will auch gar nicht leugnen, dass die viele positive Seiten hat. Aber gerade in Kreativberufen gräbt man sich ja selber das Wasser ab, indem man Aufgaben der KI zuschiebt. Ja, also ich bin tatsächlich, das merken Sie, ich bin sehr dagegen eingestellt, sie überhaupt zu benutzen, obwohl ich das verstehe, wenn man, um Zeit zu sparen, bestimmte Dinge der KI überträgt.
Nutzen Sie manchmal auch KI oder bei der Sorge, die Sie damit auch verbinden, dann gar nicht?
Ich habe KI ein paar Mal ausprobiert und es kann natürlich immer mal wieder vorkommen. Wenn ich zum Beispiel bei einer Recherche mit einer Suchmaschine, ich sage extra nicht Google, weil ich Google nicht benutze, ich benutze Ecosia, aber bei den Recherchen zeigt sich, die sind, seit es die KI gibt, schlechter geworden. Die werden nicht mehr aktualisiert. Ich bekomme viel später meine Ergebnisse und kann nicht sicher sein, ob es das ist, was ich wollte. Wenn ich dann aber eine KI frage, ist es noch krasser. Da kann ich erst recht nicht sicher sein, ob es stimmt. Das finde ich so krass. Ich habe das vorhin gerade noch auch im Auto drüber nachgedacht, weil es gerade ja auch viele Tendenzen gibt von Urheberrechtsschützern, die jetzt wirklich auch verlangen, dass es quasi ausgewiesen wird, wenn die Dinge menschengemacht sind. Gerade wenn man beim Recherchieren die KI fragt und bei den Ergebnissen alles schlüssig klingt, woher merkt man denn, dass es falsch ist? Und so schleichen sich eben gravierende Fehler ein. Gleichzeitig Leute, die es benutzen, können noch viel schneller die Sachen rausfeuern. Und es gibt ja komischerweise auch Leute, die alles von der KI machen lassen. Ich weiß nicht, warum man ein Buch von einer KI schreiben lässt. Welcher Mensch möchte denn ein Buch lesen, das nicht mal ein Mensch schreiben wollte? Das sind so die Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe. Und beim Übersetzen besteht natürlich die Gefahr, weil maschinelle Übersetzung, das fing damals an, als ich noch an der Uni war. Das sind die Anfänge der KI, maschinelle Übersetzung hieß es damals noch. Wer das benutzt und selber nicht wirklich die Sprachen kennt, der erkennt die Fehler nicht. Aber Verlage möchten natürlich auch sparen und die Gefahr, dass immer mehr Übersetzungen zuerst mal von einer KI übersetzt werden, die ist real.
Wenn wir nochmal zurückkommen zu den Existenzängsten von Autorinnen und Autoren, was bedeutet das dann auch für deren Alltag und deren Arbeit, wenn man nicht davon leben kann, ja, vom Schreiben?
Was bedeutet es? Gerade wenn es alleinstehende Personen sind, oft auch Mütter mit Kindern, die sind auf jeden Auftrag angewiesen. Und wenn jetzt die Aufträge für Übersetzungen zum Beispiel zurückgehen oder umgewandelt werden, wir möchten nicht, dass sie es übersetzen, sondern sie sollen es redigieren, eine KI hat es übersetzt, dann bedeutet das für diese Personen ja, dass sie immer mehr arbeiten müssen und immer schneller arbeiten müssen, für das gleiche oder sogar weniger Geld. Das Problem ist, wenn man einen von der KI übersetzten Text redigieren muss, ich habe das mal ausprobiert, absatzweise, das geht nicht schneller, als wenn ich es gleich selber übersetze. Und das ist mit vielen Kolleginnen so, weil das Redigieren der KI-Übersetzung bedeutet wirklich am Wort zu kleben beim Ausgangstext. Während wenn man eine menschliche Übersetzung überarbeitet, lektoriert, dann kann man zum Beispiel absatzweise vorgehen. Die KI schleust Fehler ein, die auf der Oberfläche nicht zu erkennen sind und die können manchmal gravierend sein. Und klar, ein übersetztes Buch, da geht's nicht um Leben und Tod. Von daher ist die Tragweite nicht so groß. Aber für diejenigen, die die Arbeit tun, ist es halt existenzgefährdend.
Diese Existenzängste oder auch, dass Sie selbst nicht vom Schreiben alleine leben könnten, war das mit ein Grund, dass Sie knapp 5 Jahre lang auch das Fach Deutsch als Zweitsprache an Schulen unterrichtet haben für Kinder und Jugendliche, ja, die aus anderen Ländern nach Deutschland geflüchtet sind? Und was haben Sie dabei auch erlebt?
Also es war damals, das war im Jahr 2016, da gab es tatsächlich vom saarländischen Kultusministerium quasi einen Aufruf für Quereinsteiger. Ich bin ja als Diplomübersetzerin, habe ich ja kein pädagogisches Studium und bin keine Lehrerin. Aber ich fand es halt tatsächlich spannend. Es hat mich interessiert. Und es war eben eine Möglichkeit, wirklich auch noch einen anderen Beruf mit dazuzunehmen. Zu der Zeit habe ich ja nur geschrieben und fast gar nicht übersetzt. Und ich habe diese Zeit auch sehr gemocht. Das hat mir sehr gefallen, mit den Kindern und Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Es war auch wieder so eine Goldgräber-Situation, also eine neue Herausforderung, weil es damals noch sehr wenig Material gab. Das heißt auch die Materialien, wie bringen wir denn den Kindern jetzt schrittweise die Sprache bei, die haben wir, die eine oder andere Kollegin, es war eine türkische Kollegin zum Beispiel mit dabei, die haben wir weitgehend selbst erarbeitet oder gesucht. Es gab dann ja auch sehr schnell Netzwerke, weil ja überall das gleiche Problem, in Anführungszeichen, die gleiche Herausforderung war. Und das war natürlich super spannend, dann auch selbst Lehrmaterialien quasi zu entwickeln. Und die Arbeit mit den Kids und mit den Jungs und Mädchen war sehr schön.
Wahrscheinlich auch schön zu sehen, wie schnell Kinder dann oder Jugendliche auch die Sprache lernen in Einzelfällen.
Ja, wobei ich tatsächlich immer auf dem Standpunkt war und bis heute bin, dass es am sinnvollsten gewesen wäre, wenn alle zuerst ein halbes Jahr den Sprachkurs gemacht hätten, intensiv, also die ganzen täglichen 4 oder 5 Schulstunden Deutsch und danach erst in die anderen Klassen integriert worden wären. Mhm. Ich glaube, dann hätten wir schnellere Fortschritte gemacht.
Glauben Sie nicht, dass man die Sprache auch einfach schnell lernt im Umgang mit anderen Kindern?
Jein. Natürlich ist es wichtig, mit allen zusammen zu sein, aber wenn die Grundlage dann schon mal da ist und man schon mal von Anfang an mehr versteht, dann im Bad, im Sprachbad die Sprache zu lernen, finde ich persönlich sinnvoller. Das war vergleichsweise war es ja das, was ich mit Italienisch gemacht habe auch.
Und Sie haben aufgehört, weil Sie ja, sich ganz wieder auf Schreiben und Übersetzen konzentrieren wollen?
Ich habe aufgehört, in dieser Zeit fing das an mit den Übersetzungen und es wurde immer mehr. Und es war ja auch in der Corona-Zeit, ich habe im Jahr 2020 zum Jahresende aufgehört. Da war tatsächlich auch die Art und Weise, wie mit den Schulen umgegangen wurde, für mich ein sehr harter Brocken. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin nicht drauf angewiesen, ich kann gehen. Ich glaube, viele Lehrerinnen und Lehrer hätten sich das auch gewünscht. Und dann bin ich gegangen. Also mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Weil die Kinder, das hat mir natürlich leid getan.
Weil die Schulen quasi über Nacht geschlossen wurden und geschlossen dann umgestellt wurden. Wurde
und wir mussten gucken, wie machen wir das. Ja, erstmal das. Das ging natürlich auch so gut wie gar nicht mit nicht deutschsprachigen Kindern. Und dann nachher dieses System mit alle 20 Minuten lüften. Und ja, ich meine, es waren halt herausfordernde Zeiten. Aber ich war dann froh, dass das Übersetzen dann das für mich übernommen hat, dass ich das einfach Vollzeit machen konnte.
Sie haben sich über die Jahre mit Ihren Geschichten und Ihren Romanen auch schnell eine Fangemeinde erschrieben. Wie schwer war es trotzdem, für Ihre Bücher auch einen Verlag zu finden?
Ja, das ist etwas, was man nicht unterschätzen kann. Das ist so die größte Herausforderung. Erstmal Literaturagentur, wenn man möchte, und dann Verlag zu finden. Es ist nach wie vor schwierig, den Verlag Be Thrilled, das ist das E-Book-Imprint von Lübbe. Den Kontakt hatte ich tatsächlich selber schon, weil ich als Lektorin tätig war und habe dann einfach gefragt, ob ich das Projekt vorstellen dürfte. Ansonsten, es ist herausfordernd.
Mit dem Grund, warum Sie einen Teil Ihrer Bücher auch im Selbstpublishing herausgeben, also quasi im eigenen Verlag in Anführungszeichen. Ja. Und was für Möglichkeiten ergeben sich daraus auch für Sie?
Also es war bei den Büchern, die ich als erstes herausgegeben habe, waren das jeweils Bücher, die ich vorgestellt hatte, auch zum Teil über Literaturagenten, wozu ich auch sehr gute Rückmeldungen bekommen habe, die aber nicht Mainstream genug waren. Und dann habe ich halt irgendwann beschlossen, es selber zu machen. Und die Möglichkeit oder was ich daran sehr geschätzt habe, es war wiederum Goldgräber, weil ich mir erarbeiten musste, wie wird überhaupt ein Buchsatz erstellt. Mhm. Weil natürlich soll das Buch professionell sein am Ende. Das heißt, für mich gehört professionelles Lektorat immer dazu, was natürlich ein Kostenfaktor ist. Ein professionelles Cover gehört dazu, was ein Kostenfaktor ist. Und ein professioneller Buchsatz, den habe ich mir tatsächlich selber zugetraut. Aber das war natürlich eine irre, eine unglaubliche Arbeit, mich da reinzufuchsen. Aber auch sehr zufriedenstellend, wenn es dann geklappt hat. Und schön ist es, die eigene Herrin zu sein. Der Nachteil ist aber, dass es noch schwieriger ist, Sichtbarkeit zu bekommen. Es gibt auch bei den Self-Publishern eine Zahl Leute, die nicht so groß ist, wie man sich es wünschen würde, die es wirklich auch schafft, davon leben kann und so weiter. Aber ich glaube, der Druck, immer schneller nachzuliefern, ist im SP eigentlich noch größer.
Also im Selbstpublishing.
Ja, genau. Genau. Und es ist trotzdem ja eine gleichberechtigte Art des Veröffentlichens, wobei es natürlich wie überall auch schwarze Schafe gibt. Aber jeder, der eine gewisse Berufsehre hat, wird sich um ein gutes Lektorat vor allem bemühen. Das ist, glaube ich, das A und O, was früher, als es alles angefangen hat, noch nicht so in den Köpfen der Leute drin war. Aber mittlerweile schon.
Eigentlich heißen Sie Laura. Lauriel ist ein Pseudonym. Außerdem haben Sie auch als Laura Albers Ihre Liebesromane oder einen Teil Ihrer Liebesromane geschrieben. Warum ein Pseudonym oder die Pseudonyme?
Also das erste Pseudonym war für mich vor allem wünschenswert, weil ich nicht wollte, dass ich mit meinem Privatnamen im Internet unterwegs bin, weil ich kleine Kinder hatte. Also das war so einer der Hauptgründe, warum ich es gemacht habe. Ich dachte mir, für die Jungs ist es nicht schön, wenn sie mit dieser Mama in Verbindung gebracht werden, wenn die das gar nicht, vielleicht gar nicht wollen.
Also mit Liebesroman und Liebesgeschichten.
Oder überhaupt mit dem Schreiben. Ich meine, klar, damals, als ich angefangen habe, wusste ich ja noch nicht, wie es sich weiterentwickelt. Natürlich hatte ich ja gehofft, dass es schnell viel erfolgreicher, in Zahlen erfolgreicher ist, weil es ist schon ein erfolgreicher Weg, aber nicht ganz so, wie ich ihn mir gewünscht hätte. Und ich fand, damals war gerade so die Zeit, ich glaube, da kam Facebook gerade erst auf, vorher gab es noch Wer kennt wen. Und ich selbst habe es nicht gerne gesehen, wenn Leute ihre Kinder auch im Internet präsentiert haben. Und deswegen wollte ich das komplett offen lassen, ob meine Söhne irgendwann mal erzählen, das ist übrigens meine Mutter, oder ob sie es nicht tun. Und der zweite Name, Laura Albers, das war die Idee eines Literaturagenten, mit dem ich zu der Zeit zusammengearbeitet habe. Er meinte, weil wir jetzt ganz auf Liebesroman gehen, weil davor war doch das Hauptgewicht Krimis beziehungsweise Familie, also nicht so sehr Liebe, sondern Familienroman. Und dann meinte er, jetzt gehen wir ja auf den klassischen romantischen Liebesroman und hat dann empfohlen, dass wir einen anderen Namen nehmen. Und dann habe ich Laura genommen, wegen Laura, weil es im Grunde das Gleiche ist. Und Albers war der Mädchenname meiner Mutter, also der Nachname von meiner Oma beziehungsweise von ihrem Mann aus Nordrhein-Westfalen.
Und Lauriel
ist, und Lauriel auch ist die Kombination von Laura und Gabriel. Gabriel ist mein Mädchenname gewesen.
Wenn wir nochmal zu den Genusskrimis zurückkommen, Sie planen bald wieder eine Italienreise. Wo geht's hin? Und sind dann ja auch schon wieder Ideen geplant oder die Spurensuche geplant für neue Geschichten?
Ich bin mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Für den vierten Band brauche ich tatsächlich eine neue Region. Da bin ich mit meinem Mann tatsächlich noch so ein bisschen im Gespräch. Ich dachte schon mal an die Marken oder ans Latium, aber mal gucken. Jetzt schreibe ich ja erstmal Band 3, Toskana. Und in die Toskana werde ich auf jeden Fall dieses Jahr auch nochmal zurückkehren. Aber da kenne ich mich ja wirklich fast aus, wie in meiner Westentasche.
Das ist dann wirklich Urlaub zur Erholung vom Alltag als Schriftstellerin und Übersetzerin.
Nein, Schreiburlaub auch. Also ich arbeite fast immer auch im Urlaub.
Also ganz ohne geht's dann offenbar nicht.
Nee, meistens, es ist eben so, das Leben läuft parallel zur Arbeit und es kommen immer mal Dinge, die einen länger aufhalten, als man ursprünglich dachte. Und deswegen ist es sehr oft so, dass ich im Urlaub auch arbeite. Das tut mir dann manchmal für meinen Mann ein bisschen leid.
Vorher haben Sie aber noch zahlreiche Lesungen. Sie sind mit Ihrem neuen Genusskrimi unterwegs. Teilweise werden Sie von einem Musiker begleitet. Und
Luigi Botta.
Und schlüpfen teilweise auch ja in die Rollen ihrer Figuren. Sie stehen auch mit einer deutsch-französischen Theatergruppe regelmäßig auf der Bühne, singen.
Jetzt nicht mehr.
Das war
beim deutsch-französischen Gymnasium in der Zeit, als zwei meiner Söhne auch an der Schule waren und danach noch ein paar Jahre.
Hilft es aber trotzdem, ja, wenn Sie mit Ihren Lesungen, mit Ihren Büchern unterwegs sind, da in die Rollen zu schlüpfen, dass Sie früher selbst auf der Bühne standen?
Ja, ich habe auch tatsächlich als Kind bereits in so einer Amateurgruppe ab und zu Theater mitgespielt und ich habe an Fasnacht sogar Büttenreden gehalten. Das hat mir geholfen, ins extrovertierte Ich hinein zu wechseln und in meine Charaktere einzusteigen und die Stimmen entsprechend zu verändern. Das ist für mich sehr wichtig. Das macht es ja für die Zuhörenden auch viel lebendiger.
Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß für die Lesungen, die da jetzt kommen und vor allen Dingen auch viel Erfolg für Ihre Genusskrimireihe und freuen uns auf die nächsten Geschichten. Danke, dass Sie mein Gast waren. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte.
Aus dem Leben. Jeden Mittwoch neu in ARD Sounds.